Apostelgeschichte 8, Vers 1 bis 25. Wir haben jetzt den Tod des Stephanus überschlagen und kommen heute zu dem Thema Geisteskampf in Zeiten der Erweckung. Was ist das für ein Kampf? Das war schon mit dem Lied angeklungen, das wir gesungen haben. Saulus aber hatte Spaß an dem Tod des Stephanus oder Gefallen, Wohlwollen. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Da ist bei ihnen auch ein Buchstabe da vor Philippus, oder nicht? Und da steht drin, Kapitel 6, Vers 5, und wenn man nachguckt, Kapitel 6, Vers 5, ist es die Aufzählung der Diakone. Aha, das ist jetzt wichtig. Ich habe auch mal in der Predigt mich vertan und wurde von einem wachsamen Gemeindeglied nachher zur Ordnung gerufen. Der sei nicht der Apostel Philippus gewesen, sondern der Diakon Philippus. Seitdem weiß ich's. Das ist mir ein bisschen schwierig, sowas zu wissen. Das ist der Diakon Philippus, also ein Kollege vom Stephanus gewesen. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Das ist natürlich bis heute noch der Trick geblieben, dass man ganz leicht die Leute bluffen kann und sagt, man sei was Tolles. Die Leute glauben es ja immer, wenn einer sagt, ich bin der Beste. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Die Dämonen können ja immer nur binden und nicht lösen. Das ist ein ganz einfaches Kennzeichen. Sagt ja auch Jesus, noch nie hat der Teufel Menschen von seiner eigenen Herrschaft freigemacht. Mit aller Zauberei rutschen Menschen nur tiefer in die Abhängigkeit der okkulten Mächte. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes, die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Das gefällt mir so in der Apostelgeschichte, dass da eine Dynamik drin ist. Wird erzählt, wie das wächst, wächst, wächst und ohne Ende. Christus lebt und mit ihm marschiert das Reich Gottes in immer neue Räume hinein. Und wenn man es in der Geschichte einmal ansieht, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das war explosionsartig, eigentlich der einzige Ausdruck, wie in wenigen Jahren durch das ganze Römerreich die Siegesbotschaft Jesu ging, er ist der Christus Gottes. Und wie Menschen Christus annahmen und sich bekehrten und wie sich Gemeinden bildeten, das ist in der Apostelgeschichte in einem relativ kurzen Zeitraum. Es war kein Menschenwerk, wir hätten das auch treiben sollen. Es war nichts organisiert, es ging alles nur durch die Wirkungen des Heiligen Geistes. Und das ist immer wichtig in unserer Zeit, wo man immer wieder mutlos ist und sagt, was passiert auch bei uns viel. Wissen Sie, dass das ein Geheimnis unseres Herrn ist, was wir heute erleben dürfen. Gestern ist ein Mitarbeiter von uns nach Laos ausgereist. Ich habe das nicht für möglich gehalten, dass der die Einreise bekommt als christlicher Entwicklungshelfer. Was ist ein Wasserbauingenieur, Günther? Würde es ihm doch geschenkt sein, diesem Volk, das so lange durch seine marxistischen Dinge vom Evangelium ferngehalten wurde, Zeuge des Evangeliums zu sein. Und wie Länder sich öffnen, an die wir nie gedacht haben. Wir finden die Mitarbeiter nicht für China. Wir könnten sie senden, es wären gar keine großen sprachlichen Voraussetzungen. Und wir könnten ihnen gewiss versprechen, dass sie in kürzester Zeit dabei sein dürfen, wie eine ganze Reihe Chinesen durch ihr Zeugnis Jesus Christus als ihren Herrn annehmen. Weil Christus lebt in unseren Tagen. Das ist gar nicht anders denkbar. Und wir sind oft bei uns so entmutigt. Warum ist das bei uns anders? Bei uns ist es ganz schlimm, dass wir innerhalb der Christenheit eine ganz große Lähmung haben. Wenn wir einmal sehen, was hat denn ein Philippus gepredigt? Vers 5. Er predigte ihnen Christus. Wenn das hier geschieht in Deutschland, werden wir uns wundern, dass es eine Kettenreaktion gibt. Wenn Sie heute Abend heimkommen und dem Nächstbesten das tun, Frau Schmid hat es neulich erlebt in der Straßenbahn, gell, wo eine Frau sie angesprochen hat und die schon am Sonntag im Gottesdienst war, bloß weil sie Kinderkirchvorbereitung mit der Bibel gemacht hat. Und wenn uns da, aber dann redet mit den Leuten über nichts anderes als über Christus. Nicht über lange Fragen, die Leute, predigt Christus. Und wenn die Kirche das tun würde, würden wir uns wundern, welche Erweckungen bei uns aufbrechen würden. Die anderen Themen interessieren doch nicht. Über die Kirche und über die Probleme der Welt. Damals war das Zeugnis einfach, sie predigten das Wort oder sie predigten Christus. Weil das hier so schön drinsteht, sollen sie es heute nicht vergessen. Das ist das Predigtthema. Neulich kam einer so schön, der gesagt, ja, da hat auch einer gesagt, das ist im Chefbuch sein Tick, dass man von Christus immer redet. Das ist ein urchristlicher Tick. Was soll ich denn sonst der Welt verkünden in ihrer Hoffnungslosigkeit? Dass ich Christus verkündige mit all dem, was es wird. Er ist auferstanden, er lebt. Und er hat uns versöhnt mit Gott und wir haben die Türe offen, wir dürfen beten, Gott hört unser Gebet und er erneuert unser Leben durch seinen Geist. Und das sind ja unheimlich viele Themen, die uns da geschenkt sind. Ich habe gesagt, Geisteskampf. Wo Jesus am Wirken ist, kommen die dunklen Geister dieser Welt auch zur Entfaltung. Und das ist zunächst einmal der Jesushass. Der Jesushass ist nicht erklärbar. Jetzt denken Sie bitte auch an Leuten, wo Sie diesen Jesushass erlebt haben. In der Bibel wird immer gezeigt, dass der schlimmste Jesushass von frommen Leuten ausgeht. Auch hier. Der Saulus war ein leidenschaftlicher Frommer. Bibelbewusst. Er hat es nicht ertragen, dass seine Leistung nichts gelten soll vor Gott. Und er hat das nicht hören können, dass man das Himmelreich umsonst gratis erben kann. Das kann doch nicht wahr sein. Und da hat er einen Hass entwickelt und das ist geblieben. Also es hat mich auch schon oft geärgert. Und das zieht sich manchmal durch unsere eigenen frommen Kreise, durch unsere Diskussionen. Das Herzstück des Evangeliums. Und es ist wahr, dass die ganze Verfolgung damals in der Urgemeinde nicht vom Landpfleger Pilatus oder von Römern ausging, sondern von den Gläubigen des alten Bundes, das ist schwer. Und ich meine, dass das eine Tragik ist, dass auch unsere Christenheit sich selber dauernd blockiert. in einem Selbstvernichtungskampf, in einer Feindschaft gegen dieses herrliche Jesuszeugnis. Was sollen wir denn sonst verkünden vor der Welt? Dem Saulus war das so in den Nerven. Er war leidenschaftlich. Er hat das ja beschrieben, Philipperbrief, Galaterbrief, sagt er, ich war ein Frevler, ich war ein Lästerer. Wenn wir die Worte angucken, für ihn war der Jesusname durch das, was damit zusammenhängt, dass da Vergebung der Sünden geschehen soll, dass er auferstanden sein soll, dass es der Christus Gottes sein soll, dass wir in Jesus den ewigen Gott sein, das war ihm so verhasst von innen heraus, weil sein eigenes Bild es nicht ertragen konnte. Und wenn wir das ansehen über die Jahrhunderte hinweg, ob das Hugenottenverfolgung war oder die Inquisition oder was das war, die einzige Einheit heute im 21. Jahrhundert unter den Christen könnte nur die sein, dass wir uns unter der Gegenwart des auferstandenen Christus, unter der Gültigkeit seines Wortes sammeln. Alles andere zertrennt nur. Und die Verfolgung, die damals geschah, war nötig. Das ist das Thema, das neulich, was in Idea kam, war im falschen Zusammenhang abgedruckt. Ich habe das bei den Missionen gesagt, dass wir keine Siege erleben können, wenn wir nicht gleichzeitig bereit sind zum Leiden. Und das starke Wachsen der Urchristengemeinde hing deshalb zusammen mit einer ganz großen Leidenszeit. Ein Tertullian, der gesagt hat, das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche, war eine Erkenntnis, dass nur im Widerspruch und im Hass das Evangelium sich richtig entfalten kann. Nicht, dass wir es provozieren, aber seine Wirkung, regen Sie sich nicht auf. Es war interessant, wo es Erweckung gab, ging es zuerst durch das Lästern durch. Der Philipp Jakob Spener war so ein vorsichtiger Mann, der Johann Jakob Schütz war dann in Frankfurt ein bisschen mutiger und hat es dann auch abgekriegt, wie ich es am Sonntag erzählt habe. Aber beim Spener, der Spener hat so gelitten, dass man diesen Lästername Pietist gab, weil es im Spener nie um die Frömmigkeit ging. Ihm ging es um den Glauben an Jesus Christus, um den lebendigen Glauben. Und er hat gesagt, man sollte sich dieses Wort gar nie gefallen lassen, man soll es ja nie in den Mund nehmen. Ich bin froh, dass ich es in 30 Jahren fast nie in den Mund genommen habe. Uns geht es um Christus und nicht um Parteinamen. Sondern das sind Worte der Feinde gewesen, die das gehasst haben. Wie war das ein Spott und ein Hohn, auch in den großen Erweckungszeiten bei uns im Land? Eine Feindschaft ohnegleichen. Das Entstehen des CVJMs in Stuttgart, das Aufkommen der Heilsarmee in Stuttgart, bekämpft auch von unserer Kirche, sodass man sich gefreut hätte, dass da mutige Evangelisationsboten sind, die aufstehen. Es wurde alles Gute anfangs bekämpft. Hier geht es sogar bis zu der blutigen Verfolgung hindurch. Das soll sie nie erschrecken lassen. Paulus sagt in Römer 8, in dem schönen Kapitel vom Heiligen Geist, da nimmt er einen ganzen großen Teil dieses Kapitels 8, Römer 8 dazu und sagt, dass wir das Leben im Geist in der Anfechtung, im Leiden ertragen müssen. Und deshalb ist es falsch, wenn Leute meinen, man könnte das immer gleich erleben in seinen Gefühlen. Man muss es oft im Widerspruch ertragen. Das haben die Ugander mit Festo Kivenschre in ihrer ostafrikanischen Erweckungsbewegung durchgemacht. Wir haben lange unten das Bild hängen gehabt an dieser Landkartentafel von dem Janani Luwum. Der hat gesagt, nur wenn die Kirche leidet, lebt sie. Den Idi Amin wahrscheinlich eigenhändig erschossen hat. Vater von 6 Kindern. Weil er den Mut hat, Idi Amins Unrecht ins Gesicht hineinzusagen. Und das hat so ungeheuer weit gewirkt. Das hat für die Leute ein Zeichen aufgerichtet. Und Sie wissen es, wie es auch war, wenn ein Paul Schneider oder ein Dietrich Bonhoeffer oder sowas mit ihrem Leben bezahlt haben. Das bequeme Christenleben ist es nicht. Wenn Sie Feindschaft und Widerspruch ertragen, freuen Sie sich. Ajit Fernando, der Evangelist von Jugend für Christus aus Sri Lanka, schreibt in einer sehr schönen Apostelgeschichte, Auslegung. Wir müssen uns immer nur fragen, warum kriegen wir so wenig Feindschaft, sagen wir vielleicht das verhasste Evangelium von Jesus nicht klar genug. Und gerade dort in Sri Lanka, wo das ganze Wachsen der evangelischen Gemeinde durch jahrzehntelange blutige Verfolgung ging von den Buddhisten, die ja intolerant sind, die ja Kirchen anzünden heute auf Sri Lanka. Man kann ja diese ganzen schrecklichen Leiden gar nicht alle immer erzählen, aber es ist ein Normalzustand, wo Gemeinde lebt, das Christuszeugnis ruft den Widerstand hervor, und so war es auch damals, aber Gott nutzt das zum Bau seines Reiches. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist auch dieser Widerspruch. Und so hat Gott es zu allen Zeiten aus den Verfolgungen gemacht. Am wunderbarsten etwa in China, nach dieser brutalen Mao-Unterdrückung in der Kulturrevolution. Diese wunderbare Erweckung durch nichts anderes als durch Leiden ist die Wahrheit des Evangeliums ans Licht gekommen. Und der Saul hat noch alles gemacht, was er tun kann, ging von Haus zu Haus in einem Übereifer, aber die Sache Jesu kann nicht gestürzt werden. Der Bau seines Reiches geht weiter und die ganzen Gewalten dieser Welt können das nicht aufhören. Ich hätte nie gedacht, dass ich in meinem Leben noch erlebe, dass die kommunistische Staatsmacht so lächerlich zerbricht. Vor dem ewigen Gott sind das alles keine Mächte. Und wenn man das auch so immer wieder hört aus den Berichten, wie die Christen in Kuba erzählen, dass man selbst dort immer wieder bei Fidel Castro eine gewisse Offenheit fürs Evangelium vermute, wie er auch immer wieder das Gespräch suche mit Christen, wir sollten nie in diesem Feindenken überhaupt vorwärts gehen, sondern immer so machen, wie die russischen Christen es gemacht haben. Die haben immer für ihre Richter gebetet, die sie in die Straflager geschickt haben, und für die Polizeileute, die sie abgeführt haben. Wir sagen, ihr seid arme, verblendete Leute, wir müssen für euch beten. Und das ist ein Zeichen einer Wachstumserweckung, wo was los ist. Ich will noch was sagen zu der Beerdigung vom Stephanus. Das ist nicht sehr vorbildlich. Ich bin dagegen, was die gemacht haben. Die machen ein Mordsgeheul, eine große Klage. Das ist nicht Christenart. Steht auch nur da, es waren gottesfürchtige Leute. Ich vermute nicht, dass sie christusgläubige Leute waren. Sonst hätten sie weniger geheult und mehr Loblieder gesungen. Wenn einer zur Herrlichkeit durchbricht und der Stephanus ist fröhlich heimgegangen und hat das ja auch mit seinem Sterben zum Ausdruck gebracht, also man darf das in der Bibel immer wieder auch überlegen, in welchem Sinn ist uns übermittelt. Ich meine, es ist nicht vorbildlich, es ist ein Zeichen, dass vielleicht auch aus dem Judentum doch er sehr viele Verehrer hatte. Aber wichtig ist jetzt kommt das Evangelium endlich mal nach Samaria und Grenzen werden überschritten. Das war ja doch ganz arg schwierig. Zunächst sind sie nur in Judäa geblieben. Jesus hat schon bei der Himmelfahrt gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis an den Enden der Welt. Samaria war deshalb so schwierig, weil die Samariter natürlich einen schlechten Ruf hatten. Wie habe ich mich gefreut, wie in Russland die Deutschen zum ersten Mal zu diesen asiatischen Völkern als Evangeliumsboten gegangen. Das hat ja erst vor ein paar Jahren sich ereignet. Vorher waren immer Vorbehalte. Wegen die Gerüche oder wegen irgendwelche kulturellen Trennungen. Das ist oft ganz schwierig. Beim Brudervolk, die Samariter stammen ja von den Juden ab und da war so viel Feindschaft dazwischen. Und der Philippus packt's und durch die Verfolgung funktioniert das. Und was mir immer wieder auffällt in der Apostelgeschichte, da war da gar keine Strategie, da war keine Planung dabei, sondern sie gingen und der Herr hat gewirkt, der Herr hat sie geführt. Ob wir manchmal nicht viel zu viel Strategien haben und Pläne und so weiter und organisieren, wo das von Herzen kommt und der Herr uns führt mit seinem Geist, dann kann eine chaotische Verfolgung eine wunderbar planmäßige Evangelisation sein. Heute ist immer dann zu hören, man kann heute nur noch richtig evangelisieren, wenn man es nach Methode so macht und Methode so. Ach, das wird doch einfach anpacken, so wie es der Herr uns gegeben hat. Und dann wieder, es waren keine Profis, die evangelisierten. Ich habe es Ihnen ja neulich gesagt, dass 9/10 der Menschen, die zum Glauben kommen, durch normale, so nenne ich sie, ich bin ein unnormaler Christ, weil ich parasitisch auf ihrem Geld lebe. Sie verdienen ihr Geld ehrlich, wir Theologen kriegen es irgendwo aus der Steuer zugewiesen. Sondern Leute, die im Leben stehen und die dort Zeugen Jesu sind, wo sie leben, das ist der größte Rat, das sind die wichtigsten Evangelisten. Das Evangelium weiter sagen, die Christus predigen. Und das müssen sie zusprechen. Er predigte ihnen Christus, dass sie sagen, du brauchst Christus. Du brauchst eine persönliche Beziehung zu ihm. Man kann lange über Christus reden und sagen, das ist auferstanden. Sagen sie ihm, der wird dich aus dem Grab erwecken. Es wird dein Richter am jüngsten Tag sein. Das ist dein Heiland, der dich liebt. Es wird erst interessant, wenn sie einem Menschen das zusprechen, ihnen Christus sagen, dem zusprechen, wie es der Philippus gemacht hat. Wir haben schon das letzte Mal gesagt, die Sozialarbeiter waren die besten Evangelisten. Sie haben sich das nicht nehmen lassen, sondern sie haben gesagt, wir machen die Suppentöpfe, aber deshalb wollen wir von Jesus nicht schweigen. Und das gibt's überhaupt nie in der Christenheit. Daran wird unser diakonisches Werk sterben. Wie es wieder eine Schwester sagte, die in einer Diakoniestation auf den Filtern ist, dass ihr es wieder untersagt wurde, als Mitarbeiterin der Diakoniestation mit den Kranken zu beten. Es gibt natürlich auch Kranke, die sich darüber beschweren. Sondern das ist unsere Aufgabe, dass wir Dienste tun, praktische Liebestätigkeit, das ist uns auch bei Hilfe für Brüder wichtig gewesen, dass wir da nicht schweigen können, sondern dass das mit dem evangelistischen Zeugnis der Gemeinde geschieht. Und gerade dort, wie jetzt in dieser äthiopischen Dürrekatastrophe, ist das so wichtig, weil diese Nomaden nicht darauf achten, dass man eben so nicht weiterleben kann, wenn man keine Getreidespeicher anlebt. Das muss ein Christ auch eben den anderen sagen, ich muss Verantwortung übernehmen vor Gott mit meinem Leben. Und die äthiopischen Christen haben das geschrieben, dass das die große Not der muslimischen Nomaden wäre, dass sie alles aus dem Schicksal nehmen und nicht begreifen, wie es die evangelischen Gemeinden jetzt überall getan haben, dass sie für mehrere Jahre Getreidelager angelegt haben, um auch die großen Dürrekatastrophen zu überwinden. Und das müssen wir auch einmal sagen, wenn man bloß materielle Güter weitergibt, dann zieht man sich ein Volk von Bettlern heran. Es muss auch eine Umwandlung der Herzen geschehen. Es muss Korruption aufhören. Das Unrecht muss aufhören. Es muss auch eine neue Verantwortung kommen fürs Leben. Und das kommt dort, wo Christus ins Leben einzieht. Also, das war das Erste. Der Jesushass, an dem sich so viel scheidet. Am Jesushass. Ich lese noch die Stelle aus 1. Timotheus 1, Vers 13, da sagt der Paulus auch nochmal von seiner Vergangenheit. 1. Timotheus 1, Vers 13. Mich, ich war früher ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler. Mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Was unser katholischer Kollege, das haben das viele von Ihnen schon gesagt, im Süddeutschen Rundfunk morgens als bietet, als Wort zum Tag aus dem Evangelium. Das ist so eine Lästerung oft, der ja auch dieses unverschämte Wort gesagt hat. Jesus ist seit 2000 Jahren tot. Also wir müssen uns gar nicht mehr wundern in einer Welt, wo das als die Stimme der Kirche auch noch in den Medien erschallt, wo wir leben und dass wir da Exoten sind. Aber wir wollen in dieser urchristlichen Spur bleiben. Waren doch wenige, aber sie haben nicht geschwiegen und sie waren Evangelisten. Jetzt kommt der Dienst eines Einzelnen. Der Philippus war ein Einzelner, haben viele gewirkt. Und der Philippus war auf sich allein gestellt. Er hat kein Team zur Hand gehabt, er hat sich nicht auf andere stützen können. Er hat auch nichts sagen können, das müssen eigentlich die Apostel tun. Er hat gewusst, wo ich bin, will ich Zeuge Jesu sein. Wenn wir jetzt diese schrecklichen Bilder sehen in Sierra Leone, denke ich immer dran, auf dem Fährschiff, man fährt da eine Stunde über den Sierra Leone, Fluss, wo man zum Flughafen muss. Und da sah auf dem vollen Fährschiff von oben runter, wie einer, der immer von Mann zu Mann ging. Und der hat immer den Leuten was zugesteckt. Da bin ich ihm nachgegangen, weil mich das interessiert hat. Dann war es ein Traktatverteiler. Und ich habe ihn dann gefragt, wer ihn unterstützt und wer ihm hilft bei dem Kauf der Traktate. Er sagt, das hätte er alles selber zahlen. Ich denke, dass der Mann nicht mehr als 10 oder 20 Mark im Monat verdient hat. Oder wenn er überhaupt einen Verdienst hatte. Ich denke immer an die treuen Zeugen Jesu in der Welt. Das sind die Missionsboten. Wir sind es ja oft gar nicht, die wir als Ausländer reinkommen. Sondern diese treuen Leute vor Ort, denen kein Weg zu weit ist, um ihre Landsleute mit dem Evangelium von Jesus zu reinigen. So einer war der Philippus und ging in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und es geschieht das Wunder, dass das Volk sich einmütig zuneigt. Das können wir nicht machen. Das ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Und wir wünschen uns das immer wieder. Aber es ist auch töricht, nach einem Einsatz zu sagen, heute war nichts los. Wir wissen, wie viele Frucht oft später aufgeht. Das hat auch bei uns im Leben oft lang gedauert. Und der Herr weiß, wo er hundertfältige Frucht gibt und wo er ein Weizenkorn verdorren lässt, das ist seine Sache. Aber wir wissen, dass der Herr eine große Ernte will. Oft ist es auch für uns sehr gut, dass wir nicht hören, wenn wir stolz werden, Erfolgsberichte hören. Und es geschahen Zeichen. Was sind denn die Zeichen? Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Wo diese Evangeliumsverkündigung laut wird, geschieht etwas. Und es kommt zu großen Seelsorgegesprächen, weil Menschen aus der Sünde ausbrechen und sagen, ich muss Dinge in Ordnung bringen. Ich habe unrechtes Geld in meinem Haus. Ich habe Dinge getan, die vor Gott nicht recht waren. Die muss ich bekennen und muss frei werden davon. Und das ist was Wunderbares, wenn der Heilige Geist etwas schafft. Und da gibt es dann Zeichen, das sind Zeichen, dass plötzlich eine Familie erneuert wird. Dass eine Ehe neu wird. Unter Christus gestellt wird. Das sind machtvolle Zeichen. Es geschehen oft natürlich auch Wunder, dass Kranke geheilt werden. Aber wir wollen uns nicht bloß auf das beschränken. Was ist ein größeres Wunder? Wenn einer körperlich gesund wird? Oder wenn ein Mensch aus ganz dunkler Verstrickung, etwa aus der Drogensucht, frei wird? Und wir wissen das, dass Christus die Macht hat, auch in ganz schweren seelischen Krankheiten zu heilen. Es sind in unserer Gemeinde auch große Dinge geschehen und ich habe oft auch erst Jahre später gehört, ein Fall, wo ein junger Mensch mit 16 Jahren Eltern gesagt hat, hätte ich nie den Mut gehabt. Ich will dir große Dinge verkündigen, was Gott noch tut. War im Grunde ein aussichtsloser Befund. Und Gott hat hundertprozentig geheilt. In aller Stille. Oft sind die Leute so scheu und wollen nicht, dass man darüber redet. Es geschehen große Zeichen, wo Christus am Wirken ist. Das haben sie erlebt, das können sie hören. Lesen sie das, ob sie das auch in Büchlein lesen oder wo überall. Wir kriegen es aus den Berichten der Weltmission. Darum ist uns ein Missionstag so wichtig. Aber wir hören es dann auch aus unserer Umgebung. Ich dachte, es sind immer, man will die Sachen gar nicht erzählen, aber es war so, habe ich es hier noch gar nicht erzählt, von der Friedrich Haas, der in den Kosovo ging, der hat seiner Mutter in, habe ich es hier gar nicht erzählt, Eisersfeld, in Kreuztal, hat er ein paar Kassetten mitgebracht und die hat es einer Frau, einer Nachbarin gegeben. Das ist eine Frau gewesen, wo die Tochter verwitwet war. Sie hat die zwei kleinen Kinder bei sich aufgezogen, weil die Tochter im Beruf selber war sehr schwer. Und ihr Mann war völlig ablehnend, ging nie in die Kirche mit. Und wie ich jetzt letzte Woche da oben war zum Dienst, ist wenige Tage vorher dieser Mann gestorben. Die Frau sagt, wir haben nichts mehr verstanden, was hier geschehen ist. Sie hat oft drei Predigtkassetten nachts nacheinander hören wollen und ist im Frieden mit Gott heimgegangen. Sagt sie, die ist extra rübergekommen. Ich war in Eisersfeld zum Nachmittagsvortrag. Sagt, ich will das Ihnen bloß noch sagen. Wir stehen vor einem so großen Wunder. Gott tut das. Ich sage immer, schön, dass er es vor unseren Augen hier nicht tut, wir uns vielleicht stolz drauf werden. Sondern Christus lebt. Und wenn man so Geschichten da hört in unseren Tagen, wo Leute sagen, ich habe meinen Mann immer gekannt, wie der plötzlich das Evangelium aufnimmt, letzte Predigt vorm Sterben, schwerem Krebs, der entmachtete Tod. Das wollt ihr hören nochmal. In letzten Kraft. Und Christus lebt doch und wir erfahren das doch, wie Menschen zum Glauben kommen bei uns durch Evangelisation und durch Pro Christ und wie viele Menschen begegnen. Gunther zum Beispiel, wenn er hört, wo Leute sagen, durch dich bin ich zum Glauben gekommen. Ja, was hat er denn getan? Von Christus erzählt, in aller Schwachheit. Und tun Sie es doch auch, Sie können das, Sie brauchen keine Ausbildung dazu, sondern Sie können es. Und da geschehen Dinge und erschrecken Sie bitte nicht davor, wenn auch solche Dinge geschehen. Wir wurden ja einmal bei einer Freizeit, weiß nicht, wer aus unserer Gemeinde dabei hat, vor dieses Erlebnis gestellt. Ich war ein junger Familienvater und wir haben so nach dem Nachtessen zusammengesessen und haben so ein bisschen geflaxt und haben auch über dieses gesprochen, über die Dämonen und über die dunklen Geister und erlebten plötzlich, dass aus unserer Mitte heraus eine Frau, eine junge, nette Ehefrau und Mutter furchtbar anfängt, Schreie auszustoßen und loszuschlagen und alles Mögliche. Wir wussten nicht, muss man jetzt einen Notarzt holen oder was macht man denn? Und da kam die liebe alte Köchin von Waldenbuch. Und er hat gesagt, jetzt gehe ich wieder rein, wir tragen die da rein auf der Sofa und wir beten. Es kam zu einem herrlichen Seelsorgegespräch nach 2 Stunden. Und eine Frau wurde frei von dunklen Bindungen. Und wir wundern uns oft, was auch auf diesem Gebiet, da brauchen Sie gar nicht erschrecken und sagen, da brauchen wir irgendwas Besonderes. Wenn Sie jemand kann es Christus tun, und der einzige Zugang zu Christus ist Gebet. Da brauchen wir gar nicht bestimmte Wunderheiler dazu. Sie haben die Vollmacht zu binden und zu lösen. Die Himmelsschlüssel. Für mich war das auch ganz neue Erfahrung. Habe ich im Studium nie gehört. Hat mir auch sonst niemand gesagt. Wenn ich diese liebe alte Frau von Waldenbuch da gewesen wäre. Beim Württembergischen Brüderbund. Und ich glaube, es laufen viel mehr Leute rum. Ich habe am letzten Sonntag, als Sonntagvormittag, versehentlich Fernsehsendung Mona Lisa angesehen. Liebe Leute, ich habe nicht gewusst, wie massiv heute für einen Hexenkult geworben wird. Und nicht für irgendeine Spielerei, wo die Walpurgisnacht feiern. Sondern die eine Frau hat gesagt, sie betreibe die härteste Magie, die man machen könne. Man muss zu einer Zeit um 6 Uhr abends ausgestrahlt, wo jeder Kind es hören kann. Und die gesagt hat, sie hätte schon oft erlebt, wo die Leute es nicht unter ihrer Anleitung gemacht hätten, dass sie so schwere seelische Schäden davongetragen hätten, dass sie nicht mehr heilbar waren. Sie erzählt mal im Fernsehen, eine ganze Stunde nur lauter Programme von Amerika, was alles das Neueste und wie man das machen muss und wie man diese Mächte, diese dunklen Zerstörungsmächte und Todesmächte, wie man Satanismus treibt und alles mögliche, wird dort verkündet. Sie müssen wissen, dass das oft häufiger sein kann. Sie wollen gar nichts weitermachen, den Namen Christi ausrufen. Ich habe es dann in der Seelsorge oft so gemacht, wenn die Leute sagen, ich kann nicht beten, dann habe ich gesagt, dann sprechen Sie mir diese Worte nach, Jesus Christus, sonst kann ich nicht aussprechen. Sage, warum können Sie es nicht aussprechen? Kann ich nicht. Ich kann dann auch nicht mehr tun. Ich kann Menschen nur sagen, rufe den Namen des Herrn Jesus an. So wirst du, glaube ihn, wirst du in dein Haus selig. Die dunklen Bindungen sind unheimlich. Sehr unheimlich heute. Und wir wollen deshalb gar nicht irgendwelche abstrusen Lehren jetzt entwickeln, sondern wie der Philippus das gemacht hat, unter der Christuspredigt sind Befreiungen geschehen. Das wird in unseren Tagen genau so geschehen, in großer Zahl. Und das ist wunderbar, dass Menschen frei werden von der Macht der Finsternis. Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht und unreine Geister fuhren aus. Bloß, nachdem ich diese Fernsehsendung gesehen habe, würde ich es nie mehr sagen, wie ich es früher gesagt habe, ich weiß nicht, wie das mit der Besessenheit ist. Wenn diese Leute so offen von der Besessenheit reden und dieses Wort gebrauchen. Wir gehen auf eine dunkle Zukunft zu und wir sollten uns wieder schützen und unter die Kraft des Blutes Jesu stellen, wenn wir in diesen Dienst hineingehen und beten und dann sind wir vollmächtig. Im Namen Jesu können wir nicht getroffen werden und verwundet werden. Es ist Gottes Macht, Erweckung zu schenken zum Glauben, Durchbrüche und so weiter. Und noch das Letzte, der Simon. Das ist jetzt eine ganz verrückte Religionsmischerei. Sie müssen wissen, dass das Samaria sowieso eine ganz große Religionsmix war. Es waren ja eigentlich Juden, die haben sich dort mit dem Heidentum vermischt. Das ist ja immer, bis heute noch gibt es so einen kleinen Kult der Samaritaner mit irgendwelchen heidnischen Mischreligionen. Da sind jüdische Elemente damit dabei. In diesem Samaria, die also nicht die Lehre so beachteten wie sonst die jüdischen Gesetzeslehrer und Eiferer, hat das natürlich gefehlt. Und der Simon war natürlich ein Mann, der mit dunklen Mächten gearbeitet hat. Wie wir es natürlich aus allen Ländern der Welt kennen. In Afrika ist das gang und gäbe, der Heiler. Ja, es ist schon eine Sache, wenn wir an unsere jungen Leute denken auf Haiti, wo der Voodoo-Kult so wütet. Schon im Nebenhaus hört man sie nachts kreischen und so. Es ist schon wichtig, dass man bewahrt bleibt. 97% der Christen Haitis machen mit dem Voodoo-Kult und das sind finsterste Dämonenbeschwörungen. Und der Simon ist ganz drin in diesem okkulten Zeug, da gibt es viel. Wir haben ja Wahrsager, die im Gemeindebezirk wohnen. Der Kult lebt in Stuttgart, wir brauchen jetzt das auch nicht groß, das ist nicht das Thema heute Abend, wir wollen vom Sieg Jesu reden, wie die Leute ihm anhängen, und dass das Evangelium stärker ist, dass plötzlich der Zauberer kommt und sagt, ich möchte auch gläubig werden, der sollen sie heute Abend mitnehmen. Wir sollten auch nie so reden, dass man meint, die dunklen Mächte hätten eine Macht, die haben überhaupt keine. Sie sind entmachtet vor Christus. Und deshalb wollen wir dieses Thema auch gar nicht länger behandeln in unserer Mitte. Ich kann nie das gut finde, wenn über die Dämonen und über die bösen Geister gesprochen wird. Sie ziehen sich selber in ihr Leben eine ganz dunkle Macht rein. Reden Sie vom Sieg Jesu und wissen Sie das. Keine Macht der Finsternis kann Jesus aufhalten. Und das ist so wunderbar. Ich hatte in meiner alten Wohnung, hast beim Umzug jetzt vernichteten Teil eines solchen Tamperam-Hauses mitgebracht. Das war zusammengestürzt in einem Sturm. Und ich bin dann zu diesem Oberpriester hingegangen und der war froh, wenn er ein bisschen Geld noch dafür bekommen hat. Und dann habe ich gedacht, so ist es. Das Heidentum ist glücklich, wenn sie einem Christen und Evangelisten noch ein Stück ihres Heidenhauses verkaufen kann, weil sie selber wissen, es ist wertlos. Der Tamperam-Kult beherrscht dieses Papua-Neuguinea. Es ist auch ganz dunkle, okkulte Macht mit schrecklichen Praktiken vermischt. Das Lindenmuseum hat ja tolle Zeugnisse davon ausgestellt. Da sieht man es auch, mit welchen Kräften das vermischt ist. Und das hat keine Kraft mehr, wo das Evangelium hinkommt. Und deshalb kann man nur von Christus reden und dann wird das Heidentum sich spalten. Wir müssen überhaupt nicht nachweisen, dass das andere keinen Wert hat. Es geht ja gar nicht um Logik, sondern es geht um Vollmacht, um bezeugende Macht Christi. Und dann wird all das entlarvt, dass das eben kein großer Mann ist und dass das nicht die Kraft Gottes ist und die Leute an ihm hängen und so weiter. Er wurde gläubig. Und jetzt, was ist passiert? Jetzt kommen natürlich die Pfingstler und sagen, da haben wir eine klassische Stelle, dass das zwei Schritte sind, der Empfang des Heiligen Geistes. Entschuldigung, steht kein Wort vom Zungenreden drin. Das ist ja das Schlimme. Die Pfingstler sagen, ob es am Zungenreden entscheidet sich, ob du der Heilige Geist hast. Nein, das gibt's natürlich. Es gibt Bekehrungen, wie beim Simon, die haben stattgefunden, weil der Mann den Philippus bewundert hat. Der Zauberer bewundert den Philippus. Man kann aus Begeisterung Christ werden. Aber um was geht's? Es geht um die Bereinigung der Sünde im eigenen Leben. Ist doch so offenkundig. Was sagt der Petrus? Vers 21. Dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Tu Buße, deine Bosheit. Vers 23. Du bist voll bitterer Galle und verstrickt in Ungerechtigkeit. Darum hat er keinen Heiligen Geist gehabt, weil das Herz nicht gereinigt war. Nur durch Buße empfange ich den Heiligen Geist. Jetzt wollen wir doch eine neue Lehre erfinden aus dieser Stelle. Hat weder vom Zungenreden was zu tun. Wir müssen bloß sauber Bibel lesen, sondern das gibt's natürlich, dass Leute aus Begeisterung Christen werden, weil sie sagen, oh, ich sehe da lauter so nette junge Leute und bin da ganz froh. Da muss man ganz deutlich dazu sagen, wo der Bußruf fehlt. Ruf zu Jesus ohne klare Buße. Buße heißt Bekehrung, Änderung seines Herzens, das Böse vor Gott bekennen, vergeben lassen, gibt's keinen Empfang des Heiligen Geistes. Und alles andere steht nicht in der Schrift, was dann Leute reinlesen wollen. Und das ist ganz normal und so ist es auch wirklich. Der Heilige Geist brauche ich, dass Gott selbst, Heilige Geist ist nicht bloß eine Kraft, Gott selbst im Leben des Gläubigen wirkt. Da war beim Simon gar kein Platz da. Er hat vor lauter Bewunderung, das gibt's, Leute sind voller Bewunderung, Gemeinde können Geld geben. Na, ein Quatsch. Die mittelalterliche Kirche hat ja daraus die Simonie gemacht und hat diese Lehre, das Ämter verkauft, das ist wieder eine andere Sache, gehört mit dem Simon überhaupt nicht zusammen. Sondern es ist ganz klar, wenn Leute, die nicht durch eine persönliche Buße hindurchgegangen sind, zu Christus kommen, machen sie mehr kaputt, als sie nützen. Und deshalb bitte auch das Eingangstor nicht einfach beliebig verkleinern, nicht populistisch evangelisierende Leute nachlaufen, sondern ihnen sagen, es ist nötig, wer Christus will, muss sein Leben in Ordnung bringen lassen. Und da muss man auch aufpassen, auch bei Entscheidungen sollten wir vorsichtig sein. In der dritten Welt machen die meisten Bibelkirchen ein Halbjahr Lehre, bevor sie taufen. Ich will keine Gesetze aufstellen, aber wir müssen aufpassen, dass man nicht zu früh Bekehrungszahlen rausgeben, ha, so viel und so. Warte doch mal, lass doch mal, ob es echt war. Muss man aufpassen. Hier ist wichtig gewesen in dieser Mischreligion, dass es zu keiner klaren Bekehrung kam. Die Apostel sind gerufen worden in diese Erweckung. Sie kommen gleichsam zum Visitieren, zum Überprüfen. Ist das alles auch biblisch gut? Und sie merken gleich, wo es fehlt. Und das ist gut, dass sie diesen Punkt auch gleich zeigen. Und wo der Heilige Geist zu uns kommt, was tut er? Er wird uns die Augen auftun über die Sünde. Übrigens, ich habe mir gerade ein Buch noch in einem Antiquariat gekauft von Bogatzki, 850 Seiten über das Leben im Heiligen Geist. Keine Seite vom Zungenreden drin, sondern bloß, wie ich meine Sünde besser erkenne, wie ich Christus besser erkenne, wie ich besser evangelisieren kann. Alles in der Schrift, Zeugnis des Heiligen Geistes. Natürlich steht sehr viel vom Heiligen Geist in der Bibel. So wichtige Kraft meines Lebens, aber doch nicht auf irgendwelche Wunderzeichen verkürzt, sondern auf die Erneuerung des Lebens. Und das war schön. In der Urchristengemeinde ging es drum. Raus aus bitterer Galle und Ungerechtigkeit und aus dem bösen Herz. Das Herz muss erneuert werden. Und dann hören wir, wie die Leute, das ist der Schlussvers 25, wie sie das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um und predigten das Evangelium in vielen Dörfern hin und her. Die waren ja eigentlich heimatlos. Und wenn wir so ein Schicksal haben, dass wir vertrieben sind, würden wir klagen, jetzt mussten wir gehen und wir haben so ein schweres Schicksal. Also sie waren so im Frieden. Und Gott hat es, diese Heimatlosigkeit dieser Flüchtlinge benutzt, dass sie die wunderbarsten Evangeliumszeugen waren. Und das ist schön, wenn man auch das merkt, Gott macht aus meinem schweren Leben, aus meinen schweren Lebensführungen Heil. Ich muss bloß suchen, wofür war es gut und welchen Nutzen hat es. Da wollen wir aufhören, das nächste Mal dann mit dem Mann, dem Minister aus Äthiopien, weitermachen.